Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Mich hat ein Satz ganz besonders angesprochen in diesem Zeugnis von diesem Video. Und das wäre der Satz: Jesus, das war mir mein Glaube wert, dass ich mich habe schlagen lassen vor diesen 700 Leuten, von den Gefängniswärtern. Er wollte seinen Glauben nicht leugnen und das wollte er nicht tun, weil er der festen Überzeugung war, dass dieser Glaube mehr wert ist als alles, was er sonst haben konnte. Mehr als alle Annehmlichkeiten des Lebens. Sogar mehr als die Freude der Familie. Mehr als alles, was wir hier auf dieser Welt als wichtig halten, ist das wichtig. Es ist das eine Kostbare. Es ist die Perle, der Schatz im Acker. Das, was wirklich zählt. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier, die wir in Europa sind, dafür den Fokus oft verloren haben. Ich habe selber darüber nachgedacht, was ist denn so wunderbar an diesem Glauben, dass man dafür stirbt. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir die ewige Verdammnis überhaupt nicht mehr für oder überhaupt nicht für real halten. Wir leben in unserer Welt so vor uns hin, es läuft ganz gut. Ich habe erst kürzlich gelernt, wenn jemand ungefähr 4.000 Franken verdient, dann gehört er zu den 1% reichsten Menschen der Welt. Alle anderen sind ärmer, alle anderen. Natürlich gibt es noch ein paar Superreiche, die uns weit übertreffen, aber wir sind solche, die schon fast den Himmel auf Erden haben und darüber den eigentlichen Himmel tatsächlich vergessen. Ich glaube, dass es dort die verfolgten Christen oft leichter haben, weil ganz offensichtlich ist, das Leid, das sie spüren, lässt sie fragen nach dem Himmel. Das Empfinden der Vergänglichkeit lässt sie viel stärker fragen nach dem Unvergänglichen und Ewigen. Das Erleben von himmelschreiender Ungerechtigkeit lässt sie fragen nach dem einen, der richten wird und der Gerechtigkeit schaffen wird, nämlich Gott. Und ich glaube, dass das was ist, was wir uns wieder in Erinnerung rufen müssen, um zu wissen, was eigentlich die Perle ist. Dass die Perle weder ein MacBook ist, noch ein Auto, weder ein Haus, noch die Altersvorsorge und viele andere Dinge. Weder die ganzen Netflix-Stunden, noch das Zusammensein mit Frau und Kindern. Die Perle ist Jesus. Er ist es, der als alleine und als einziger wert ist. Und die Gerechtigkeit aus Glauben ist das Einzige, was zählt. Wir haben ja schon von Römer 8 gehört. Ich bitte euch, dorthin umzuschlagen in der Bibel. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Doppelpunkt. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Worin besteht also diese Perle? Was ist also dieser Schatz, den wir da haben. Der Schatz besteht darin, dass wir nicht mehr unter der Verdammnis stehen. Vers 1. Er besteht darin, dass wir freigemacht sind von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Freigemacht davon, in einer Gefangenschaft von Sünde zu leben. Dahin, dass wir zur Freiheit der Kinder Gottes gekommen sind. Dahin, dass wir nicht mehr Knechte der Sünde sein müssen, sondern Knechte des einen wahren Gottes. Dass wir nicht mehr unsere eigenen Ziele verfolgen und davon unser Glück erstreben, sondern die Ziele des einen wahren Gottes, der uns gemacht hat und deshalb am allerbesten weiß, was gut für uns ist und was das eigentlich Gute ist. Das tat Jesus. Er ist auf diese Welt gekommen. Was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Er hat es geschafft. Jesus hat ein Leben gelebt, so wie wir es alle hätten leben sollen. Und er hat damit eine Gerechtigkeit geschafft, die niemand sonst hat. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist der, der gestorben ist und der auch auferstanden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und uns vertritt. Der macht, dass wir eine Gerechtigkeit haben im Gericht dann, wenn es einmal sein wird. Eine Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert ist, Vers 4. Die ist in uns erfüllt, die wir nun nach dem neuen Leben, das wir aus Gott haben, nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wir springen weiter runter zu Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist gibt selbst Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Als solche, die an Jesus glauben und glauben, dass das, was er am Kreuz getan hat, nicht einfach allgemein wahr ist, sondern für mich persönlich gilt, dann bin ich einer, dem der Geist das Zeugnis gibt. Du bist auch ein Kind Gottes. Du bist einer, der nicht mehr unter den Feinden Gottes ist, sondern unter den Freunden. Nicht mehr unter den Knechten Gottes, die einen knechtischen Geist haben und irgendwas erfüllen müssen, um sich die Gunst Gottes zu erarbeiten, sondern einen kindlichen Geist, in dem wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater, in dem wir mit allen Bitten ganz vertraut zu Gott kommen dürfen. Und er, der ist, der uns hört und uns versorgt und uns schließlich in die Herrlichkeit bringt. Das ist auch das nächste, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir haben also als solche, die zu Jesus gehören, die seine Kinder geworden sind, die seinen Geist haben, die befreit worden sind von der Sünde, noch mehr. Nämlich wir haben ein Erbe, das uns bereitsteht dort im Himmel. Ein Erbe, auf das wir warten und ein Erbe, das weder Rost noch Motten fressen können, will ich sagen. Ein Erbe, das neu ist in einer Welt, die nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist, sondern eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde von Gott gemacht, wo er in der Stadt sein wird und wo es keine Sonne braucht, weil er das Licht ist. Ein Ort, wo kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein wird, weil das Erste vergangen ist und das Neue gekommen ist, weil das Vorläufige hinweggetan ist und das Ewige und Herrliche und Schöne gekommen ist, das bleibt. Und angesichts dieser Perspektive ist es wirklich möglich zu sagen, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und in Vers 31 fährt Paulus dann mit Jubeln fort und sagt, ist Gott, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Dann kommt noch meine Rückblende auf das Erlösungswerk, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Das ist die Perle. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist dieser große Schatz und diese herrliche Aussicht, die wir haben. Und uns darüber zu freuen und uns das wieder immer wieder in Erinnerung zu rufen, das ist die Übung, die wir haben, solange wir noch nicht im Schauen wandeln, sondern noch im Glauben stehen. Um uns nicht blenden zu lassen von der Versuchung dieser Welt oder dem Reichtum, um nicht das Vergängliche mit dem Unvergänglichen zu verwechseln. Und so eine Perspektive, die macht unglaublich frei. Die macht, dass der Tod die Belohnung ist und deswegen alles, was uns bedroht, nichts so schlimm ist, dass es unser wahres Gut zerstören kann. Ich habe dort ein sehr spannendes Buch, das ist von Nick Ripken, das ist so ein Synonym, aufgelegt von Open Doors, Gottes unfassbare Wege. Ein Buch, das am Anfang etwas zäh anfängt, aber dann absolut spannend wird. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo das startet. Das ist ein Mann, der war in afrikanischen Ländern unterwegs und war dann schließlich im Sudan. Und da haben die einfach alle Christen erschossen und wirklich kaputt und platt gemacht. Alles, was da jemals war, mit Vision so gefühlt. Und dann war er so derart am Boden zerstört und hat nicht gewusst, was soll ich jetzt machen, wie ist das überhaupt. Und dann ist er auf Reisen gegangen und hat auf aller Welt mit Christen gesprochen, die verfolgt sind, und hat sich ihre Geschichten angehört und hat da wieder Mut gefasst und gemerkt, dass unser Glaube tatsächlich so etwas Kostbares ist. Und er war zum Beispiel in der Sowjetunion, der früheren Sowjetunion, und hat dort gefragt, und später dann in China, wo es auch sehr viele Christen gibt, die unter Verfolgung leiden. Und dort jetzt eine Stelle aus diesem Buch. Ich erinnere mich, wie meine allerersten chinesischen Kontakte in Südchina mir den Hauptgrund für die Christenverfolgung in ihrem Land erklärt hatten. Was Jesus verkündigt hatte und was die Christen glaubten, war den Kommunisten eigentlich egal. Ihnen ging es um etwas ganz anderes, um die politische Loyalität. Jede Loyalität gegenüber etwas oder jemand anderem als dem Staat betrachteten sie als ernste Bedrohung der Autorität und Kontrolle der Regierung. Sie begriffen sehr gut, was für ein Sicherheitsrisiko die Menschen darstellten, die Christus als den Herrn verkündigten. Einen Herrn, der nicht bereit war, seine Herrschaft mit dem Staat oder irgendeiner anderen Macht zu teilen. Am Ende meines China-Besuches verstand ich die Lage der Christen in China besser. Und noch besser sollte ich sie verstehen, nachdem ich in der allerletzten Station meiner Reise führende Brüder aus einer anderen großen Hauskirchenbewegung interviewt hatte. Ich fragte sie, wann und wie die Menschen einem totalitären Unterdrückungsstaat ernsthaft gefährlich werden könnten. Er antwortete mit folgendem Szenario. Die Geheimpolizei bedrängt einen christlichen Hausbesitzer, der seine Räume einer Hausgemeinde zur Verfügung stellt. Die Beamten sagen zu ihm, diese Versammlungen müssen aufhören. Wenn sie das nicht unterbinden, werden wir ihr Haus konfiszieren und sie auf die Straße werfen. Die Antwort des Hausbesitzers? Wahrscheinlich wird er antworten, sie wollen mein Haus und meinen Hof. Sie müssen sich an Jesus wenden, denn ich habe mein Haus ihm gegeben. Die Polizisten werden nicht recht klug aus dieser Antwort. Sie sagen, wir wissen zwar nicht, wie man zu ihrem Jesus kommt, aber ihre Adresse kennen wir. Wenn wir ihnen ihr Haus wegnehmen, haben sie und ihre Familie kein Dach mehr über dem Kopf. Darauf erwidert der Hausbesitzer, dann würden wir Gott nicht nur um das tägliche Brot bitten, sondern auch um das tägliche Dach. Wenn sie so weitermachen, setzt es Prügel, schäumen die Verfolger. Dann bitten wir Jesus, unsere Blessuren zu heilen. Dann lochen wir euch alle ein. Die Antwort des Christen ist vorhersehbar. Wenn wir ins Gefängnis kommen, werden wir unseren Mitgefangenen die gute Nachricht von Jesus weitergeben, der sie frei macht. Wir werden dort im Gefängnis neue Gemeinden gründen. Wenn ihr das versucht, töten wir euch, drohen die frustrierten Polizisten. Worauf der Hausgemeinde Christ folgerichtig antwortet, dann kommen wir in den Himmel und werden für immer bei Jesus sein. Und ich glaube, das sollte nichts sein, was irgendwie das Leiden schmälert. Das Leiden ist schlimm und es macht kaputt. Von irgendwelchen Menschen ist da die Rede, die über 10 Jahre lang im Gefängnis waren. Kalt, ohne viel Nahrung, geschlagen, umhergetrieben, gefoltert. Und ich muss sagen, dass ich persönlich wahrscheinlich vor irgendeiner Art von Gehirnwäsche auch richtig Angst habe. Aber dieses Leiden kann uns die Perle, den Schatz, das Ziel nicht kaputt machen. Die verfolgten Christen, die könnten sich das Leben auch ein bisschen einfacher machen. Natürlich, es werden manche getötet, weil sie einfach Christen sind. Aber derjenige da, der Gideon, der ist dort vorne geschlagen worden, weil er der war, der die Bibel reingeschmuggelt hat. Warum hat er das gemacht? Hätte er auch bleiben lassen können. Wenn das Leben hier auf dieser Welt ihm wichtiger gewesen wäre, dann hätte er das nachmachen nicht machen müssen. Und warum muss man irgendjemand von Jesus weiter sagen? Das gibt nur Ärger. Lass uns doch lieber. Aber das haben sie nicht gemacht. Weil sie wissen, dieser Schatz, diese Perle, das ist was, was wir nicht für uns behalten können. Es ist was, was wir hier haben, um es anderen weiterzugeben. Denn sonst sind sie verloren. Und die Frage ist, warum machen wir das nicht so? Wie oft haben wir nur in der letzten Woche das Evangelium weitergesagt? Wann haben wir das letzte Mal eine Beziehung riskiert, um vielleicht nochmal von dem Glauben zu sprechen? Aber nein, diese Beziehung ist wichtig. Was haben wir geopfert? Was war es uns wert? Wir haben schon was davon gehört, was wir tun können, um, wie soll man sagen, diese Art von Schleier, sodass wir nicht sehen, wie schrecklich die Welt tatsächlich ist, weil sie bei uns halt gerade gut ist, wegziehen können. Und dieses ist es, sich mit den verfolgten Christen zu beschäftigen, für sie zu beten und tatsächlich als gesamte Gemeinde zu agieren, die weltweit ist. Wo, wenn ein Glied leidet, die anderen Glieder mitleiden. Wo, wenn ein Glied bedürftig ist, die anderen einspringen. Kürzlich haben wir im Hauskreis 1. Timotheus 5 betrachtet. Da geht es um die Witwen in der Gemeinde. Und dann hat dort Paulus Anordnungen dafür getroffen, dass sich keiner reinschmuggeln soll und einfach da Geld absahnen, nur weil er will. Aber dass eben diejenigen, die tatsächlich bedürftig sind, die Witwen, die echte Witwen sind, von der Gemeinde versorgt werden. Und ich glaube, das lässt sich auch auf das Globale ansehen. Die Witwen, die echte Witwen sind, die haben wir hier bei uns auch natürlich. Aber wir haben die Witwen, die echte Witwen sind, auch dort in Eritrea, in Nordkorea und an vielen anderen Orten in dieser Welt, wo Christen und des Namens Jesu willen leiden, wo Menschen einfach aufgrund von sehr viel schlechteren Voraussetzungen Hunger leiden und verhungern, bevor sie überhaupt das Evangelium hören können. Und ich glaube, dass dort, vor allem für die Christen, die dort sind, die Sicht von einer großen Gemeinde, die die einen und die anderen mit einschließt, ganz wichtig ist. In 2. Korinther 8 und 9 veranstaltet der Paulus eine Geldsammlung und sagt, es soll ein Ausgleich herrschen. Die in Jerusalem, die haben eigentlich euch das Evangelium ursprünglich gebracht, aber jetzt gerade leiden sie Hunger oder leiden sie Not, ich weiß nicht, Hunger. Dann soll ein Ausgleich entstehen. entstehen. Gebt ihnen was, damit das Lob Gottes sich vermehrt, weil sie, wenn sie was von euch bekommen, Gott danken werden dafür, dass er für sie gesorgt hat. Und der andere Punkt, das ist der, dass wir uns auch selber fragen können, wo haben wir aus dem biblischen Christsein ein lasches Christsein gemacht, ein westliches Christsein. Wo haben wir von einem Leben, das im biblischen Christsein gesättigt ist von Gottes Wort, ein Leben gemacht, das betäubt ist von Unterhaltung? Wo lassen wir uns nach wie vor gefangen nehmen, anstatt in dieser Freiheit zu leben von der Sünde, die Gott gibt? Wo würden wir jederzeit bejahen, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass viele Menschen in diese Hölle gehen, aber praktisch eigentlich so leben, als ob das irgendeine Fiktion aus vergangenen Zeiten ist? Ob ich ein Leben lebe für mich selbst, für mein Glück und für das Schöne oder für Gottes Ehre, Gottes Auftrag und Gottes Ziel. Ob ich ein Leben lebe, wo ich vertraue auf mein Geld, mein Können und meine Beziehungen, oder ein Leben, in dem ich auf Gottes Zusagen, seine Kraft, seine Versorgung und seinen Plan für mein Leben vertraue, wo ich gebe, weil es nicht wehtut und auch ganz respektabel ist, wenn man es tut, oder wo ich opfere für Gottes Ziele in einer Weise, die sogar wehtut. Wo ich lebe, eigentlich mit Angst vor dem Tod und vor Verlust, im Gegensatz zu dem, wo mich der Verlust natürlich schmerzt und ich davor Angst habe, aber ich weiß, ich habe die Perle, ich habe den Schatz, ich habe Jesus immer noch, auch wenn mir das alles verloren geht. Ich denke, hier hält uns die verfolgte Christenheit einen Spiegel vor, der uns dazu auffordert, Jesus mit ganzem Leben nachzufolgen. Und die Frage des reichen Jünglings, was muss ich tun, damit ich gerettet werde, hat Jesus nicht mit dem klassischen Evangelium, das man aus den Briefen kennt, beantwortet, sondern er hat es beantwortet mit der Aufforderung: Geh hin, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Was das tatsächlich für uns so bedeuten kann. Das wollen wir nicht wissen. Aber ich glaube, dass das tatsächlich für Gott und alles, was wir haben, einzusetzen, uns eine Freude gibt, die uns einen weiteren Aspekt des Evangeliums aufzeigt. Wir sind nicht einfach hier auf dieser Welt, um auf eine schöne Zukunft zu warten, sondern im Ausführen des Auftrags Gottes mit allem, was wir haben, werden wir auch die Freude, die Gott dahin hinein mitgibt, miterleben. Und wenn Jesus sagt, wer nicht Vater, Mutter, Geschwister und andere mehr liebt als alle die, der ist meiner nicht wert. Da sagt er, seid zur Not, zur absoluten Radikalität dafür bereit. Gottes Ziele und die Ausführung von Gottes Auftrag, allen Menschen dieses Evangelium und diese Liebe zu predigen und mit Wort und Tat es zu zeigen und ihnen weiterzugeben, das zu tun. Und ich glaube, das ist das, was sich wirklich lohnt. Und ich denke, dass wir zwei Dinge tun können, um uns mehr an dieser Perle zu freuen und Gottes Auftrag in der Welt auszuführen. Und das erste ist, darum zu beten, diese Kostbarkeit zu erkennen. Da möchte ich noch kurz in Epheser 1 wechseln. Paulus betet darum, dass Menschen, die bereits das Evangelium kennen, die bereits wissen, was diese Perle ist, dass sie darin, dass sie mehr merken, wie kostbar diese Perle ist. Vers 15, Epheser 1, Vers 15, fortfolgende. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und was sollen wir erkennen? Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Er bittet also, dass wir erleuchtete Augen haben, was zu sehen, was uns vorher vielleicht verdunkelt war, dass wir sehen von der Hoffnung, zu der wir berufen sind, von dem herrlichen Erbe, das wir haben, und von der Kraft, die an uns wirksam ist. Und zum Zweiten können wir damit anfangen, unser Leben ganz für ihn einzusetzen, mit Schritten, in denen wir versuchen, mit dem, was wir haben, dazu beitragen, dass andere ihn kennenlernen. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für diese Perle, für diesen Schatz, den wir haben. Herr, und du siehst, wie auch manchmal der Zweifel an mir nagt und mich fragen lässt, ob das alles das ist. Und ich bitte dich, lass mir die Welt, wie sie wirklich ist, realer werden. Und lass mich mehr erkennen von deiner Herrlichkeit und von der Hoffnung und von deiner Kraft. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast und in die Verbindung mit dir gebracht. Ich danke dir, dass wir dich kennen. Und ich bitte dich, hilf uns, keine halbe Sache zu machen, sondern unser Leben ganz für dich hinzugeben, und mache deine Verheißung wahr, dass wir dann auch erleben, wie schön es ist, wie befriedigend schon hier, mit einer Freude, die abgekoppelt ist von den Gütern und den Freuden auf der Welt hier. Herr, ich bitte dich, hilf mir, meinen Wohlstand nicht als meinen Götzen zu betrachten, sondern ihn einsetzen für dich, um wie die verfolgten Christen alles zu geben für dich. Und ich bitte dich um deine Gnade. Danke, dass du, der du angefangen hast, das gute Werk, es auch vollenden wirst bis an den Tag Christi. Ich danke dir, dass du uns bewahren wirst und uns durchbringen. Danke, dass deine Worte uns aufrütteln und dass du mit uns weitergehst, hinein dahin, dich mehr kennenzulernen und in engerer Gemeinschaft mit dir zu leben.